Predigtext für heute ist ganz kurz, also wenn ihr aufstehen wollt, müsst ihr schnell sein. Im Matthäusevangelium im 5. Kapitel, Vers 13, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Herr Jesus, verändere du uns und durch uns die Welt um uns herum, dass Menschen auf dich aufmerksam werden, dir begegnen, dich kennen und lieben lernen. Amen. Geht das? Salz, das nicht salzt. Man sollte kein Ablaufdatum. Schon mal geschaut auf die Packerl? Es kann nicht passieren, dass Salz aufhört, salzig zu sein. Was weiß ich, weil es lang gelagert worden ist. Alle möglichen Substanzen verändern sich mit der Zeit, verderben, werden fad, werden kraftlos. Salz bleibt Salz. Immer. Du kannst Salz tausende von Jahren lagern. Es wird trotzdem salzig bleiben. Ist seine Natur, es ist wie es ist. Natriumchlorid, ganz einfache chemische Formel, daran ändert sich nichts. Salz muss ja nichts dazu tun, dass es salzig ist. Das ist ganz wichtig, Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz für die Erde. Jesus hat nie gesagt, ihr sollt das Salz der Erde sein. Du musst nichts tun, dass du Salz bist für deine Umgebung. Du bist es, weil du bist, was du bist. Weil du bist, wer du bist, wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst. Du musst nichts dazu tun, du kannst höchstens was dagegen tun. Denn Salz kann tatsächlich aufhören zu salzen, es kann aufhören, brauchbar zu sein. Presseaussendung vom 21. Juli dieses Jahres, also Freitag vor einer Woche. Foodwatch Österreich hat Speisesalz bekannter Marken testen lassen. Getestet wurden Steinsalz und Meersalz. Das Ergebnis: 7 von 10 Proben sind teils deutlich mit Mikroplastikpartikeln verunreinigt. Das hat es zur Zeit von Jesus auch schon gegeben. Also ohne Mikroplastik, die konnten das auch bio. Das Salz ist damals vom Toten Meer gekommen. Da ist ja ganz schön viel Salz drin. Und das gewinnt man dort bis heute in sogenannten Salzgärten. Das sind große, flache Becken. Da leitet man das Wasser vom Toten Meer hinein und lässt es verdunsten. Sonne ist ja auch nur da. Funktioniert großartig. Bis heute. Außer es ist zu viel Wind, weil der weht dann alles Mögliche ein in diese Salzgärten, zum Beispiel Sand oder Gips. Und wenn zu viel Sand oder anders klumpert im Salz drin ist, konnte passieren, ist tatsächlich passiert, und dann kannst du die Ladung Salz wirklich nur mehr wegschmeißen. Machen wir es praktisch. Ich habe hier Salz mit. In einem Backerl, das werde ich vor euren Augen aufmachen, möchte irgendwer probieren, anschauen, ob es wirklich original verschlossen ist, ich habe nichts zu verbergen. Mag wer nachschauen? Du bist ruhig. Ihr glaubt mir das einfach. Ihr seid mutig. Okay. Ist übrigens eine von den 3 Sorten, die laut Foodwatch Österreich mikroplastikfrei sind. Also ganz bio. So. Und du kannst das Salz, sobald offen ist, in deine Suppe streuen, du kannst auf dein Frühstücksei bröseln und du kannst es 1000 Jahre lang lagern, wenn ordentlich, dass nichts dazukommt, und deine Nachkommen, deine Enkel mit ungefähr 30 Uhr davor, die können es immer noch verwenden. Und jetzt werde ich sagen, wie das geht, dass dieses Salz unbrauchbar wird. Ich habe hier was. Das schaut so ähnlich aus wie Salz. Greift sich auch ähnlich an. Mag wer probieren? Ihr wisst noch nicht, was das ist, gell? ganz harmlos, es ist Sand. Heute früh von mir persönlich aus der Sandkiste im Stadtpark geklaut. So, was passiert, wenn ich jetzt Salz in diese Schüssel tue? Das kriegen Sie wirklich original verschlossen. Ein bisschen Salz hinein. Was passiert, wenn ich jetzt Sand dazu mische? Bleibt Salz? Sicher bleibt Salz, ja. Bleibt es brauchbar? Wenn ich jetzt was dazu mische und du streust es in deine Suppe, dann knirscht die Suppe zwischen den Zähnen. Oder das weiche Ei zum Frühstück. Und schaut, so ist es mit Christen auch und mit Christinnen. Ein Mensch, der sein Leben mit Jesus lebt, der, die ist Christ, ist Christin. Da musst du nichts dazu tun. Und wenn du dein Leben mit Jesus lebst, weil er der Herr ist, dann wird das, was du machst und vor allem das, was du bist, Einfluss haben auf deine Umgebung, so wie das Salz Einfluss hat auf die Suppe oder auf der weiche Ei. Und was passiert, wenn ich von meinem Sand was in dieses Salz hineinmische? Was passiert, wenn du dein Christsein vermischt mit was anderem? Mit Haltungen, mit Gedankengut, das nicht aus der Bibel kommt. Mit einer Lebensführung, die anders ausschaut, als Jesus sich das für dich vorstellt, sie für dich wünscht. Probieren wir es aus, machen wir es praktisch, mischen wir ein bisschen. Ein Löffel für die Toleranz. Man kann ja nicht so sein. Man kann doch in der heutigen Zeit nicht mehr behaupten, das Christentum ist die einzig wahre Religion und alle anderen sind falsch. Wir wollen ja nicht zurück in dieses finstere Zeitalter, wo man um die Religion noch Kriege geführt hat. Schließlich ist doch egal, was einer glaubt, Hauptsache er ist ein guter Mensch. Jetzt mitgezählt, es waren jetzt 4 Sätze. Und in diesen 4 Sätzen waren so viele Irrtümer drin, ich reiße mir jetzt zusammen, dass ich die alle wirklich vorführe. Irrtum Nummer 1. Man kann doch in der heutigen Zeit nicht mehr behaupten, das Christentum ist die eine wahre Religion und alle anderen sind falsch. Bitte, wer sagt denn das? Also zumindest von denen, die die Bibel ernst nehmen. Die Bibel redet nirgendwo vom Christentum. Bitte, von welchem? Vom katholischen, also römischen Christentum, das zwischen Gott und dich so viele Zwischenstufen einbaut, die Heiligen, vor allem die Heilige Jungfrau, die Kirche, den Bischof, den Priester, dass du schon selber fast gar nicht mehr bis zu Gott durchkommst. Vom evangelischen Christentum, das Theologen und Theologinnen im Pfarrer und in Kirchenleitungen duldet, die sagen, sie glauben nicht an Gott, sie glauben nicht, dass Jesus auferstanden ist und die Bibel muss man ja auch kritisch hinterfragen und niemand jagt sie aus dem Amt. Vom freikirchlichen Christentum, wo schon klar ist, der Glaube an Jesus rettet dich, sonst nichts und niemand, aber wenn das einmal klar ist, dann ist schon wichtig, dass du getauft bist, wie du getauft bist, wann du getauft bist, von wem du getauft bist. Wir verstehen uns. Welches von diesen Christentümern soll dann bitte das einzig wahre sein? Die Bibel redet nirgendwo vom Christentum. Die Bibel redet von Jesus. Von Jesus sagt sie schon, er ist der eine und einzige. Hat er selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Und nachdem Jesus das gesagt hat, ist er entweder der einzige Weg und alle anderen sind tatsächlich ihr Wege. Oder aber, er hat gelogen. Und dann ist er sicher kein Weg zu Gott. Jesus ist entweder der einzige Weg oder keiner. Aber einer von vielen ist er sicher nicht. Irrtum Nummer 2 in den Sätzen vorhin. Wer sagt, Jesus ist der einzige Weg, der will zurück zur Inquisition und Religionskriegen? Joe. Ich meine, ich werde doch einem Menschen noch sagen dürfen, was du glaubst, ist falsch, ohne dass ich ihn gleich am Scheiterhaufen schleppen will. Ich meine, wenn du auf der Titanic bist und die hat gerade den Eisberg geküsst und du hast einen Rettungsring und du siehst deinen Nachbarn, wie sich der gerade eine Bleiweste umbindet, sagst dann nichts. Zwecks der Toleranz natürlich. Ne? Weil du willst ja niemand irgendwie beeinflussen. Österreichisches Strafgesetzbuch, Paragraph 95. Unterlassene Hilfeleistung. Wenn du deinen Nachbarn in Schwierigkeiten siehst und kannst helfen und tust das nicht, das ist hierzulande strafbar, bitte. Und wenn du deinen Nachbarn siehst, wie der ohne Jesus auf die ewige Verdammnis zusteuert und sie dann tröstet mit irgendwelchen Geistern oder mit Steinen oder mit Energien oder damit, dass alle Religionen gleich sind oder sonst irgendein Opium fürs Volk. Hört einmal an, was Gott zu dem Thema dem Propheten Hesekiel gesagt hat. Und dich, Mensch, habe ich für das Haus Israel als Wächter eingesetzt. Wenn ich zu einem Frevler sage, Frevler, du musst sterben, und du warnst ihn nicht vor seinem gottlosen Leben, wird er wegen seiner Schuld sterben. Für seinen Tod werde ich dich zur Rechenschaft ziehen. Was heißt das? Heißt das, dass du danach verdammt wirst? Nein, heißt es nicht. Wenn du um Vergebung bittest, wird dir Gott auch einen Mord vergeben. Aber glaub mir, auch mit einem vergebenen Mord am Gewissen schläft man nicht so gut. Schweigen, wenn Menschen an Jesus vorbeigehen. Das ist nicht Toleranz, das ist unterlassene Hilfeleistung. Paragraph 95 Strafgesetzbuch. Noch ein Irrtum, der dritte, dann lass es gut sein. Es genügt doch, wenn einer ein guter Mensch ist. Das Hinterfotzige an dem Satz, er stimmt. Er ist wahr. Es würde genügen, wenn du ein guter Mensch bist. So, jetzt sagen wir einen guten Menschen. Nämlich so richtig gut, restlos, ohne jeden Fehler, ohne jeden Flecken. Wenn du heute in unserem Umfeld umfragst, was so ein richtig guter Mensch ist, meistens hörst du dann Mutter Teresa. Schon mal gehört von dir? Also nicht alle schütteln den Kopf, das ist gut. Mutter Teresa hat von sich selbst gesagt, sie ist eine Sünderin und lebt von der Vergebung. Die muss das wissen. Nobody is perfect, niemand ist vollkommen gut. Aber für den vollkommenen Gott müsstest du vollkommen sein, damit es zu ihm passt. Und darum kannst alle die Religionen vergessen, die dir sagen, wie du gut sein kannst, damit Gott dich annimmt. Bist nicht. Und wirst dann immer. Ist schon gelaufen. Ist schon vorbei. Du brauchst einen Retter, der gekommen ist, der gestorben ist für die, die keine guten Menschen sind. Also euch und mich. Ein halbwegs guter Mensch sein reicht nicht. Merkt ihr, wie dieses bisschen Sand, falsch verstandene Toleranz, das ganze Salz beschädigt. Toleranz übrigens heißt wörtlich übersetzt ertragen. Ich ertrage deine falsche Überzeugung. Ich bekämpfe sie, aber nicht dich. Das ist Toleranz. Echte Toleranz heißt, ich lasse dich gelten, auch wenn ich deinen Glauben nicht gelten lassen kann. Du bist mir so wichtig, dass mir nicht wurscht ist, was du glaubst. Das andere ist Gleichgültigkeit. Er glaubt, was du willst, mir doch egal. Und schon ein kleines Löffel davon wird unser Salz beschädigen. Aber keine Sorge, es kommt gleich nur ein Löffel dazu. Das muss ich so machen, dass ihr alle sehen könnt. Das fällt mir Sicherheit nach oben. Ein Löffel für die Lebensqualität. Man muss ja auch einmal auf sich schauen. Sonst hat man ja gar nichts zu leben. Ich habe doch auch ein Recht auf Glück. Kennst du den Satz? Schon mal gehört? Vielleicht sogar schon mal heimlich gedacht. Das ist die Begründung, wenn ich was mache, wo ich eigentlich weiß, es ist nicht in Ordnung. Aber ich habe doch auch ein Recht auf ein bisschen, ich habe sogar schon den Satz gehört, Gott will doch, dass ich glücklich bin. Wo steht der in der Bibel? Eben. Was da läuft zwischen mir und der Frau, mit der ich nicht verheiratet bin, ich weiß, die Bibel hat was dagegen, aber ich habe doch auch ein Recht auf ein bisschen Glück. Meine Damen, völlige Gleichberechtigung gilt auch für Männer, mit denen ihr nicht verheiratet. Nur, dass wir uns völlig einig sind. Und es ist völlig egal, ob diese Geschichten zwischen Männern und mit Männern und Frauen, mit denen ihr nicht verheiratet seid, sie handgreiflich abspielen oder nur im Kopf. Völlig egal. Ich denke gar nicht drüber nach, ob Weltmission was für mich wäre. Am Ende ist die Antwort ja. Und du hast es doch hierzulande so schön gerichtet. Wohnung passt, Freunde passen, Beruf passt, Gemeinde passt. Sollte ich das alles wirklich aufgeben, nur wegen Jesus, weil der sagt, geht hin in alle Welt? Und ich habe doch auch ein Recht auf ein bisschen Glück, oder? Wisst ihr, die Bibel redet wenig von unseren Rechten. Die redet viel mehr von Gottes Geschenken. Und solange du dich an deine Rechte klammerst, solange du dich an das krallst, was dir deiner Meinung nach zusteht, was deiner Meinung nach dein Recht ist, solange kannst du deine Hände nicht öffnen, dass Gott sie dir mit seinen Geschenken füllt. Gott gibt immer mehr, als du verdient hast. Gott ist kein neidiger Chef, der das Gehalt klein hält, damit die Gewinne steigen. Gott ist der Vater, der seine Kinder überschütten will mit Geschenken. Aber du kannst seine Geschenke nur in Empfang nehmen, wenn du die Hände frei hast. Und wenn Gott dir sagt, leist deine Finger und deine Augen und deine Gedanken von Menschen, die nicht mit dir verheiratet sind, will er dann etwas wegnehmen? Er will dir schon was wegnehmen, damit er dir was Besseres gibt. Und das Bessere ist eine erfüllte Beziehung zu ihm, und so du einen hast, zu deinem Ehepartner. Und wenn Gott dich tatsächlich da hinausschickt, da hinaus, wo Menschen darauf warten, dass einer endlich jemand von Jesus erzählt, und es gibt so viele, die warten, wenn Gott dich tatsächlich hinausschickt, dann will er dir vielleicht ein kleines, bequemes Glück nehmen und dir was Großes, was Gutes geben. Wer hat eigentlich gesagt, dass Gott dich unglücklich machen will? Das kreist so in manchen Hinterköpfen. Wer hat gesagt, dass Gottes Wille gegen dein Glück steht? Wer hat dir eingeredet, du musst selber drauf schauen, dass du glücklich wirst? Ich habe einen starken Verdacht, wo die Idee herkommt. Und für alle, die diese Predigt jetzt noch im Internet anhören, mich nicht sehen, ich deute gerade deutlich nach unten. So ein bisschen Sand. Und das Salz, das du bist für die Menschen um dich herum, hört auf zu salzen. Eins noch. Ein Löffel tun wir noch drauf. Ein Löffel für die öffentliche Meinung. Man kann ja nicht immer gegen den Strom schwimmen. Man muss sich schon ein bisschen anpassen. In der heutigen Zeit. Eine Frage, ist nicht von mir, ist von C.S. Lewis. Seit wann ist heute ein Argument? Seit wann ist die heutige Zeit ein Argument, wenn es um Wahrheit geht? Bitte hörst doch einmal hin, wie oft es kommt, gerade so, wenn es um die Frage nach Glauben geht. Man kann doch heute nicht mehr, Wahrheit ist Wahrheit, gestern, heute, morgen. 2 mal 2 war gestern 4, ich habe nachgeschaut. 2 mal 2 ist heute 4. Und ich verwette unser schönes neues Haus, also okay, ich verwette unsere schöne neue Baustelle darauf, dass 2 mal 2 morgen auch noch ziemlich sicher, ziemlich genau ungefähr 4 sein wird. Ich habe die Petra gefragt, ob ich wetten darf. Wahrheit ist Wahrheit. Gestern, heute, morgen. Jesus hat gesagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber nicht kennen will vor den Menschen, den will auch ich nicht kennen vor meinem Vater im Himmel. Das hat gestern gehalten. Gestern, wie die Christen in Rom vor der Wahl gestanden sind, ob sie lieber Jesus verleugnen oder sich von den Löwen fressen lassen wollen. Das hat gestern gegolten, wie die Evangelischen in Österreich die Wahl hatten, ob sie ihren Glauben an Jesus aufgeben oder ob sie Haus, Hof, Familie und Kinder zurücklassen. Sie sind gegangen. Unter Tränen, aber sie sind gegangen. Das gilt heute, wenn du im Erklärungsnotstand bist, warum du schon wieder in der Kirche warst. Und du musst zugeben, es ist ein Stress am Sonntag in der Früh. Das Programm ist auch jede Woche ziemlich ähnlich. Die Mädels und Jungs da vorne sagen auch nicht wirklich was Neues. Aber es geht um Jesus. Und deswegen muss ich dorthin. Und das wird morgen immer noch gelten. Morgen, wenn du die Witze über Jesus zu hören kriegst. Morgen, wenn sie schimpfen über die Kirche und ihren Gott. Morgen, wenn sie mit allen möglichen Sinn- und Erlösungsangeboten daherkommen. Und sie warten schon drauf, ob du was sagst, weil sie wissen, du bist einer von denen. Hoffentlich wissen sie es. Und gerade in der heutigen Zeit, ja, da ist es unser Gilt, das heute wieder. Gerade heute, in unserer Zeit, wo du fast alles glauben darfst, außer an Jesus, weil das ist engstirnig. Gerade heute sind Menschen angewiesen drauf, dass du Flagge zeigst. Sind Menschen angewiesen drauf, dass dir die öffentliche Meinung herzlich scheißegal ist. Ich bin Lutheraner, darfst du reden? Dass du unmissverständlich von Jesus redest. Der ist eine einzige Hoffnung. Und diese Hoffnung, die geht im Bach runter, wenn sich der Sand der Rücksichtnahme auf die öffentliche Meinung, der Sand der Rücksichtnahme auf deinen guten Ruf mischt. Oder des Salzes du bist. Salz oder nicht Salz ist die Frage. So, wer von euch möchte sich das Salz mitnehmen für heute Mittag für die Suppe? Leute, es geht. Vor Jahren hat mir einer von meinen Töchtern draufgebracht. Wisst ihr, wie das geht? Du musst dieses Salz, das Gemischte, in die Suppe streuen. Und da musst du ein bisschen warten. Weil dann setzt sich der Sand unten ab. Und von der Oberfläche kannst du die Suppe löffeln. Was meinst du? Haben wir deswegen so viele oberflächliche Christen? So, von außen gesehen ist alles prächtig, herrlich, wunderbar, christlich, fromm und so weiter. Und sobald du in die Tiefe gehst oder ein wenig umrührst, heulen und Zähne knirschen. Ihr seid das Salz der Welt, hat Jesus gesagt. Ihr Christinnen und Christen, ihr seid die, die dieser Welt die Würze geben, die diese Welt lebenswert machen, die diese Welt vor Fäulnis bewahren. Alles das kann Salz und tut Salz. Bill Hybels hat es so formuliert: Die Gemeinde Jesu ist die einzige Hoffnung, die diese Welt noch hat. Und du musst nichts dazu tun. Ihr seid das Salz, hat Jesus gesagt. Du brauchst nur sein, was du bist und das andere draußen lassen. Eins noch, für nachher, falls euch nachher beim Kaffee die Themen ausgehen oder falls die nicht wichtig genug sind, überlegst doch einmal miteinander, so zu zweit, zu dritt über den Hefe Cappuccino, welche Arten von Sand, der dich als Salz der Erde unbrauchbar machen könnte, ist in letzter Zeit begegnet, unterkommen. Und vielleicht entwickelt sie miteinander die eine oder andere gute Idee, wie du dich von diesem Sand fernhalten kannst. Nicht von den Leuten. Auch nicht von den Leuten, die dir Sand in dein Christsein streuen wollen. Aber von ihren Ideen. Egal. Das sind gute Gespräche für nachher.